Herzlich willkommen zum EbiTalk Podcast. Heute geht es rund um die künstliche Intelligenz ChatGPT. Wenn ich es beschreiben sollte, ist es ein Sprachmodell, das trainiert wurde und auch immer noch wird, um Text in verschiedenen Sprachen zu verstehen und zu erstellen. Dazu hat sich die KI im Internet immenses Wissen angeeignet. Man kann ihr per Tastatureingabe Fragen stellen und erhält oft sehr verblüffend ausführliche und gut formulierte Antworten, selbst zu speziellen Themen. Die Frage ist, inwieweit auch Zahnärzte davon profitieren können. Darüber unterhalte ich mich heute mit Herrn Hamidreza Hosseini, dem Geschäftsführer des Kölner Unternehmens Ökodynamics, das Firmen dabei unterstützt, in den digitalen Märkten proaktiv und erfolgreich zu agieren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen, Herr Hosseini.
Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Sitzung mit Ihnen.
Ich freue mich ebenfalls. Sie haben meine Erklärungsversuche gerade gehört. Wie beschreiben Sie ChatGPT in kurzen Worten, wenn das überhaupt möglich ist?
Das haben Sie sehr gut erklärt. Danke. In der Tat ist ChatGPT ein Sprachinterface zu einem weitaus größeren Sprachmodell, nämlich das GPT von OpenAI. Und es wurde tatsächlich trainiert mit wissenschaftlichen Daten, mit Internetwissen, um ein nicht nur ein Sprachmodell textbasierend den Menschen zur Verfügung zu stellen, sondern tatsächlich die KI zu demokratisieren und darüber hinaus auch komplexe Aufgaben zu lösen, bis hin zu kreative Modelle zu schaffen.
Komplexe Aufgaben, kreative Modelle. Interessant. Können Sie uns kurz erläutern, wie ChatGPT lernt?
Das kann man auf der Website von OpenAI sehr gut nachlesen. Den Zuhörerinnen das halbwegs plastisch zu erläutern, ist das Lernen bei ChatGPT oder GPT relativ ähnlich wie unsere Neuronen im Gehirn lernen. Das heißt, es gibt auch bei einem Neuron entsprechende Eingangssignale und Dendriten, die über ein Axon quasi, je nachdem, wenn ein Neuron auf einen bestimmten Trigger oder Signal aktiviert oder reagiert wird, dann werden ja diese Signale über ein Axon quasi an dem nächsten Neuron, über den Neurotransmitter, über den Neuronenspalt weitergegeben. Und das entscheidet dann darüber, auch teilweise über die Signalstärke. Und das kann man an dem Axon messen. Das sind so Millivolt-Spannungen, die dort unter 2-3 Millisekunden stattfinden. Und das haben die Informatikerinnen tatsächlich auch so nachgebaut. Das heißt also, in einem neuronalen Netzwerk werden entsprechende durch Wortfolgen, durch einzelne sogenannte Tokens bestimmte Neuronen in einem neuronalen Netzwerk aktiviert werden. Dann lernt das System, beziehungsweise das System reagiert erstmal auf diese Trigger und versucht erstmal Wissen zu generieren, Wissen zu verstehen oder anhand der Mathematik nachzuvollziehen und wie es lernt. Das ist auch in dem Kontext relativ simpel. Das heißt, wir schauen, also beziehungsweise Data Scientists oder Informatikerinnen schauen halt einfach, hat das System zum Beispiel ein Bild von einem Eisbär oder einem Muffin richtig erkannt oder den Ton oder den Text? Und wenn wir feststellen, dass es zum Beispiel das nicht getan hat, dann gibt es sogenannte Backpropagation-Algorithmen. Das heißt, also man guckt sich in dem neuronalen Netzwerk, an welcher Stelle hat dieser Fehler stattgefunden und aktiviert dann entsprechend die jeweiligen Neuronen, damit das System das korrigiert. Und dann lernt das System auch von den Trainingsmustern. Und dann kann es eigenständig lernen. Und das ist quasi ein Aspekt Trainings durch sogenannte Pre-Train. Das heißt also, Menschen greifen da drauf zu und trainieren das Modell. Und das Modell lernt auch von alleine. Also das ist nur ein Aspekt, da gibt es aber viele weitere Aspekte.
Ich kam ja schon in den Genuss, ein Training von Ihnen zu besuchen. Da hatte ich schon meine Schwierigkeiten, Ihnen zu folgen. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und ich frage jetzt mal weiter. Jeder weiß, dass ja auch im richtigen Leben die Qualität der Antworten von den präzisen Fragen abhängt. Wie stellt man denn in ChatGPT die richtigen Fragen, um die optimale Antwort zu bekommen?
Also die, es gibt weder die richtige oder die falsche Frage. Es ist, ich würde es eher so definieren, dass je nachdem, was von ChatGPT verlangt wird, das ist vor allem wichtig, dass das Modell, das Sprachmodell in einer bestimmten Rolle versetzt wird. Das heißt, Sie können sich tatsächlich überlegen, mit wem möchten Sie es zu tun haben. Sie können die Ausbildung, den Berufsweg und alles Weitere quasi beschreiben. Und am besten danach schreiben Sie einfach die Aufgabe oder das, was Sie erwarten, in einer natürlichen Sprache, am besten auf Deutsch oder Englisch oder eine andere Sprache, und beschreiben es so, als wenn wirklich ein virtueller Mensch vor Ihnen sitzt mit den entsprechenden Kapazitäten, Fähigkeiten und sonstigen Eignungen oder Fähigkeiten, die da halt vorliegen. Und entsprechend können Sie dann die Aufgaben einfach in einer natürlichen Sprache, ja, ausformulieren. Und je besser sie natürlich auch diese Aufgaben formulieren, umso besser werden natürlich auch die Antworten. Je schlechter und grober die sind, umso grober und allgemeiner werden die Antworten sein.
Also ein konkretes Beispiel, ich habe mich auch schon ein bisschen an OpenAI versucht. Man gibt einfach ein, ich bin Marketingleitung, arbeite seit 5 Jahren in einem Softwareunternehmen, welches Abrechnungssoftware für Zahnärzte und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen herstellt. Ich würde gerne vor 300 Menschen einen Vortrag halten über, sagen wir mal, offene Kommunikation. Schreiben Sie mir was dazu und dann kommt da der ganze Text. Und wenn der Text einem nicht gefällt, kann man ihn noch ein bisschen abändern. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen mehr emotional, noch ein bisschen mehr tougher. Und dann kommt auch dieser Text.
Genau, das sind zum Beispiel so erstmal so Eingangs- oder einfache Beispiele, um damit erstmal warm zu laufen. Und wenn Sie tatsächlich zum Beispiel für Ihren Vortrag jetzt Texte brauchen, dann können Sie tatsächlich das Modell auch in einer Kommunikationsspezialisten versetzen und mit entsprechend 20 Jahre Berufserfahrung und entsprechend universitären Background, wenn das natürlich trainiert wurde, dann bekommen Sie halt Ihren Keynote oder Präsentation oder was auch immer auf einer sehr, sehr hohen Qualität, so als wenn Sie tatsächlich zu einer Agentur oder Kommunikationsagentur gehen und oder die adressieren und dann entsprechend Ihre Vorträge oder Keynotes erstellt bekommen.
Spannend, wirklich spannend. Die Fragestellung nennt man Prompten.
Genau, Prompting ist ja nichts anderes, gibt es schon seit Ewigkeiten, seit es IT und PCs und Terminals und Großrechner gibt. Das ist eigentlich nichts anderes als die Eingabe oder beziehungsweise die Aufforderung, eine Eingabe beziehungsweise die Erstellung einer Eingabe zur Aufforderung für Durchführung eines Befehls. Mhm. Kennt man vielleicht, wenn die älteren Generationen kennen das. Das war immer so ein DOS-Fenster oder ein Terminal, der immer geblinkt hat und da hat immer auf den Prompt gewartet. Und das ist ein Prompt.
Ah ja, okay, gut, da kann ich nicht mitreden.
Ja.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sucht ChatGPT nach einer Art Common Sense. Der muss jedoch ja nicht immer richtig sein, besonders nicht in Einzelfällen. Wie differenziert lässt sich ChatGPT befragen? Haben Sie da Tipps?
Es ist ja so, das eigentliche größere Modell ist ja das GPT 3 oder 4 mit jeweils 178 Milliarden Parameter bis zu, beziehungsweise bei GPT 4 100 Billionen Neuronenparameter und trainierten Parameter. Und bei ChatGPT existieren aktuell 6 bis 7 Milliarden Parameter und das greift ja auch auf diese größeren Modelle zu. Jetzt muss man dazu vielleicht verstehen, dass OpenAI weitestgehend eigentlich mehrheitlich wissenschaftliche Quellen verwendet hat, anstatt jetzt Internetquellen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass die Inhalte, die dort generiert werden, ist sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Inhalte korrekt sind und die dort generiert werden, ist sehr hoch. Und dennoch empfiehlt er sich immer bei bestimmten fachlichen Inhalten, sich immer von einer Expertin oder Experten quasi beraten zu lassen, ob die Inhalte wirklich stimmen. Das heißt also, wenn Sie jetzt Expertin sind in Kommunikation, Marketing, dann werden Sie ein Gefühl dafür haben, ob die Inhalte richtig sind. Wenn Sie aber Wissen oder Domänen abgreifen, wo Sie vielleicht jetzt nicht unbedingt da super fit drin sind oder nur Allgemeinwissen haben, dann wäre es immer ratsam, das nochmal grundsätzlich auch mit einer Fachmann, Fachfrau oder einer Expertin abzugleichen. In der Regel ist aber die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Informationen eine hohe Qualität haben. Bei regulatorischen Themen ist es ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel im Bereich Jura oder Medizin, da muss man genauer hinschauen. Da gibt es dann auch jetzt extra separate Sprachmodelle.
Stichpunkt Medizin. Super Überleitung. Wenn wir uns mal auf den Gesundheitsbereich beschränken, eingesetzt wird die KI ja schon im Gesundheitsbereich, in der Röntgenbefundung zum Beispiel, weiß ich es. Wer setzt die KI denn aktuell schon ein? Zu welchem Zweck und mit welchem Erfolg im Gesundheitsbereich?
Oh, das ist mannigfaltig. Die Frage ist so, da könnten wir eigentlich fast den ganzen Tag uns darüber unterhalten. Es gibt also sowohl in der Forschung wird da sehr viel getan, um zum Beispiel Mustererkennung und Diagnosemuster miteinander abzugleichen, als auch in dem klinischen Umfeld, im operativen Umfeld, als aber auch bei der Ausbildung der Ärztinnen und Ärzten. Und zum Beispiel die trainierten Muster im Diagnoseverfahren und so weiter oder klinische Behandlungsmethoden dort entsprechend auch als zu Trainingszwecken anzuwenden. Was ich vielleicht jetzt im Kontext von GPT oder ChatGPT sagen kann, ist halt, dass zum Beispiel mit GlassHealth ein Sprachmodell derzeit trainiert wird von mehreren Hunderten bis zu, ich glaube, paar tausende Ärztinnen, als aber auch Kliniken weltweit sind daran beteiligt. Es gibt aber auch noch separate singuläre Studien, wo mittlerweile GPT-4 und auch diese GlassHealth als, sagen wir mal, Life Science Healthcare oder Sprachmodell, was auf Gesundheitswesen und Medizin fokussiert ist, zu 99% quasi die eine Genauigkeit bei der Diagnose quasi Ermittlung erzielt hat und die Menschen outperformed hat oder die Menschen quasi überholt hat.
Okay.
Das können Sie ausprobieren. Bei GlassHealth, ich würde es jetzt nicht den Zuhörerinnen empfehlen, weil da sollte man schon Arzt oder Ärztin sein oder eine Klinik, weil die haben da Angst, dass sich die Menschen jetzt anfangen, selber wegen jedes Wehwehchen zu diagnostizieren. Das macht man ja schon seit Jahren mit Google und rennt direkt zum Arzt oder zu der Ärztin. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aus dem medizinischen Umfeld kommen, können Sie sich bei GlassHealth registrieren und auch die, zum Beispiel, da gibt es zwei Aspekte, so Differentialdiagnose und klinische Therapie, und das ist extrem gut. Also wie gesagt, das hat bereits die Menschen überholt.
Ja, ich hatte mich ja schon da auch angemeldet und mal etwas eingegeben. Also es ist ja nicht nur die Diagnose, es ist ja auch die Behandlung tatsächlich. Ja, vielen Dank. Was wir uns natürlich fragen und warum wir uns heute hier auch getroffen haben, wie spannend ist das denn für unsere Zahnärzte? Mir fallen da spontan einige Anwendungen ein, zum Beispiel auf häufig gestellte Fragen, auch in verschiedenen Sprachen oder Marketingtexte oder auch Aftercare-Formulierungen. Tippt man die Fragen direkt auf Deutsch bei ChatGPT ein, dann kommt zum Beispiel der virtuelle Assistent, der Fragen von Patienten beantwortet und sie über Zahnprobleme und Behandlungsoptionen informiert, bevor sie einen Termin vereinbaren. Die KI könnte auch genutzt werden, um Mitarbeiter auf neue Technologien, Verfahren und Behandlungen vorzubereiten oder automatische Rechnungen schreiben oder Patientenfeedback einholen. Also Ideen hätte ich da ja noch und nöcher. Worin sehen Sie primär die Praxistauglichkeit? Jetzt speziell auf unsere Anwender angedacht.
Zum einen, wenn die solche Sprachmodelle nutzen, die im alltäglichen Verlauf im Rahmen der Behandlungsmethoden und Diagnosen die Ärztinnen unterstützen, dann kann man durchaus das Modell zum Beispiel wie GlassHealth nutzen, um etwas schneller und auch durchaus das Modell wie einen Kollege oder Kollegin zu nutzen, um Ideen und auch Diagnose und Behandlungsmethoden zu validieren im Sinne von Sparring. Zum anderen ist es so, ich meine, Sie haben es ja sehr schön dargestellt. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig, weil ja schon das Modell zumindest beinahe ein Anzeichen von Singularität von sich zeigt. Also für die Zuhörerinnen, das ist damit gemeint, dass es, wenn auch ein mathematisches Modell, beinahe die Grundlagen einer echten Intelligenz aufzeigt. Und ich bin gerade auch aktuell seit 3-4 Wochen in einem Forschungsprojekt, wo wir tatsächlich aus der Informatik- und Psychologie-Sicht, also ich bin jetzt selbst kein Psychologe, aber da sind Neuropsychologen, die gerade Aufgaben an dem Modell stellen und versuchen herauszufinden, ob die KI einfach so clever ist und uns veräppelt oder tatsächlich da Anzeichen von Intelligenz existieren. Das heißt also, da ist auch für die Zahnärztinnen die Einsatzmöglichkeiten sehr weit, also sowohl in Beantwortung von Fragen als aber auch in Unterstützung von Mitarbeiterinnen im Rahmen von Ausbildung, aber auch zur Beantwortung von Fragen, die von den Patientinnen kommen, aber auch, sag mal, was ich oft erlebe, ich will jetzt den Ärztinnen nicht zu nahe treten, aber die wenigsten sind wirklich so charmant und können einen Patienten oder Patientin, die Diagnosen sehr schonend beibringen, sondern die sehen das immer sehr klar und die haben eine sehr klare Sprache. Aber zum Beispiel könnte auch so eine KI auch diese Feinfühligkeit, die jetzt nicht bei jeder Ärztin oder Arzt vorhanden ist, übernehmen und zum Beispiel auch Patientinnen mit Angstthemen auch anders zu behandeln oder anders zu konfrontieren, egal ob das jetzt die Diagnose ist oder den Behandlungsverlauf. Ne? Also auch, weil das Modell ist auch schon in der Lage, durchaus feinfühliger sich auszudrücken als ein Arzt oder Ärztin.
Wow, okay, interessant. Spooky. Auch etwas spooky. An dem Punkt würde ich gerne die Sicherheit auch nochmal erfragen wollen. Gibt es denn eine Möglichkeit? Ja, also es gibt die Möglichkeit, hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass man ein eigenes System trainiert und schult, damit halt nur die eigenen Informationen, die man verarbeitet haben möchte, auch genutzt werden. Inwieweit geht das? Wie ist das möglich? Was können da Zahnärzte tun?
Ja gut, also es gibt die Möglichkeit, im Rahmen von nicht sensiblen Daten schon, egal ob das jetzt im Chatfenster ist oder halt mit Unterstützung von Softwareunternehmen, zumindest anhand der Informationen, die die Zahnärztinnen haben, dort relativ unkritische sogenannte Feintunings oder Anpassungen auf die Begebenheiten durchzuführen. Sollte es dann in den kritischen Bereich gehen, in dem Kritis-Bereich, ist es dann schon mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, da muss man schon überlegen, wie die Informationskategorie-Einstufung ist. Sind das streng vertrauliche Daten? Ist das sogar Sozialgesetzbuch 5, wo wir eigentlich generell kaum Möglichkeiten haben, mit den Daten was anzufangen? Da muss man halt sicherlich überlegen, welche Pseudonymisierungsmöglichkeiten gibt es, welche zertifizierten Datenmaskierungstools gibt es, die die Ärztinnen einsetzen können, um je nach Möglichkeit entsprechend diese Informationen zu verwenden im Alltag. Und da ist wirklich meine Empfehlung auch auf jeden Fall, sich nochmal bei einem Jurist oder Juristin, wenn die Daten sensibler werden, nochmal zu vergewissern und auch mit Spezialisten zu arbeiten. Aber da gibt es viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, alles, was öffentlich ist, alles, was unkritisch ist, da kann man eine Menge damit machen. Also das ist nicht, dass jetzt alle Angst haben und denken, oh mein Gott, das ist ja datenschutzrechtlich gefährlich oder wie auch immer. Das ist eigentlich nichts anderes wie bei den sonstigen IT- und Softwarelösungen. Sollte man sich auf jeden Fall aber mit Spezialistinnen kurz schließen.
In Italien habe ich gehört, ist ChatGPT verboten oder ist auch wieder erlaubt, glaube ich, mittlerweile. Ich weiß es nicht genau, wegen Daten- und Jugendschutz und weil die KI mitunter falsche Antworten gibt. Frankreich, Spanien, die haben auch Bedenken. Wie sieht's denn in Deutschland aus?
In Deutschland ist es so, dass ich glaube, da wird demnächst so dieser KI-Akt auch verabschiedet. Und so was ich zumindest höre aus dem politischen Umfeld, aus dem Bundesumfeld, man will es jetzt nicht per se hier bei uns verbieten, sondern halt entsprechende Richtlinien auch dafür zu also definieren, worauf wir achten müssen. Denn ich sag's auch immer in meinen Trainings, dass die Teilnehmerinnen oder generell die User, Userinnen einfach nicht personenbezogenen Daten und kritische Daten dort verwenden sollten. Das ist genauso, als wenn Sie jetzt zum Beispiel einfach auf einer Website irgendwelche persönlichen Daten von irgendwelchen Menschen veröffentlichen. Das ist nichts anderes. Insofern, ich hoffe und denke, dass die Bundesregierung da im Moment jetzt nicht so krass sein wird, sondern eher unterstützende Leitfaden zur Verfügung stellt, damit halt die Unternehmen auch eine gewisse, sagen wir mal, Eckpfeiler bekommen, Leitplanken bekommen, wie sie damit umgehen.
Genau, da muss wohl noch ein bisschen was nachgeholt werden. Vielen Dank, wir sind schon am Ende. Es waren so sehr viele interessante Informationen. Da werden wir mit Sicherheit irgendwann auch nochmal nachhaken. Vielen Dank an der Stelle. Haben Sie noch Rückfragen, Wünsche, Äußerungen? Möchten Sie noch was platziert wissen?
Ich versuche mal jetzt die erste Frage ein bisschen Menschen für die allgemeine Zielgruppe nochmal einfacher zu erläutern. Im Grunde genommen werden Muster einer KI beigebracht und diese Muster werden überprüft, ob die KI das verstanden hat und Menschen greifen ein und korrigieren diese Muster auf Richtigkeit oder Falschheit und entsprechend lernt halt die KI selbst von den Trainingsmustern und verbessert sich selbst. Und das nennt man diese Reinforcement oder selbstverstärkende Algorithmen. Ja, letztes Statement vielleicht dazu ist, ziemlich sicher, dass wir eine neue Zeitrechnung seit November 2022 haben. Die Welt, die wir so vor uns kennen, die wird so in spätestens 5 bis 7 Jahren vollständig anders aussehen. Also ich will jetzt keine Angst machen, sondern gewisse repetitive und einfache Aufgaben werden durch die KI übernommen. Das hat sicherlich auch Auswirkungen auf diverse Bereiche in unserem Leben, aber es ist halt wie bei Robotik, wie bei IT, wie bei vielen industriellen Revolutionen. Da wird es ein paar Veränderungen geben, aber ich glaube schon, dass wir auf eine Zukunft steuern, wo wir unsere geistige Potenziale für durchaus wichtigere Aufgaben verwenden können, als irgendwelche Excel-Daten oder Schriftstücke zu vergleichen oder so. Ich denke, dass das menschliche Gehirn zu weitaus mehr fähig ist und durch solche Entwicklungen werden wir uns höheren Aufgaben widmen können. Forschungsfeldern widmen können. Größere Probleme können wir demnächst lösen. Das ist eine sehr, sehr gute Chance. Ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit erleben darf.
Vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Also einfach nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit dafür genommen haben, Herr Husini. Vielen, Gerne. Vielen Dank und hoffentlich bis bald.
Gerne, bis bald.